Wir haben heute ja keinen Predigttext vor uns, sondern ein Thema: gelebter Glaube schreibt Geschichte. Und da will ich mit Ihnen heute ein Stück zurückgehen in die Geschichte, ein ganzes Stück zurückgehen. Und zwar, ja, um zu sehen, wie Gott in dieser Welt will, wirkt, möchte ich mit Ihnen bis ins Mittelalter mal zurückgehen. Also, wenn wir Mittelalter hören, da kommt uns sofort in den Sinn finsteres Mittelalter. Da kommt uns vielleicht in den Sinn der Papst in Glanz und Würde, andererseits Hexenwahn, Aberglaube, Ablass und solche Dinge. Aber jede Zeit hat ja sowohl ihre dunklen als auch ihre hellen Seiten. Das ist ja heutzutage nicht anders. Und so war das auch im Mittelalter. Wir können das Mittelalter als die Wiege des christlichen Abendlandes bezeichnen. Dort ist unsere Kultur geprägt worden, so wie es bis heute nachwirkt. Da waren Werte, sind da vermittelt worden, sie haben Fuß gefasst in dieser ehemals heidnischen Umgebung, die wir heute noch leben. Die Mission breitet sich immer weiter aus. Das Christentum kommt auch bis nach Skandinavien, ja sogar bis nach China hin. Viele Klöster entstehen, zum Beispiel die Dominikaner, die Zisterzienser oder auch die Johanniter, die sich im Heiligen Land um die Pilger kümmern. Später haben sie dann auch als Ritter gekämpft, aber das ist eine andere Geschichte. Das Mittelalter ist geprägt durch starkes Bevölkerungswachstum und dadurch wachsen die Städte. Die Landwirtschaft wurde immer rationeller, dadurch waren neue Berufe möglich. Der Handel fing an zu blühen, das zog eine steigende Geldwirtschaft nach sich. Windmühlen, Wassermühlen wurden gebaut und so weiter. Und dann auch immer wieder Kriege. Nicht nur die Kreuzzüge, sondern auch Kleinkriege zwischen den einzelnen Herrschaftsgebieten. Das Römische Reich war ja Geschichte und da kämpften so einige um die Macht. Für die Zukunft war das Bildungswesen wichtig. Im 7. Jahrhundert verschwand das öffentliche Schulwesen, was hauptsächlich die Juden auch angestoßen hatten. Und dann entstanden Klosterschulen. Ein Mönch muss schließlich lesen und schreiben können. Später wurden die Klosterschulen auch offen für andere. Und sie waren nicht nur die Universitäten, sondern gerade die Klosterschulen Zentren der Bildung. Und der Hunger nach Bildung stieg nach den Ursprüngen. Man wollte nicht mehr nachplappern, was die anderen vorgeplappert haben, sondern man wollte zurück zu den Wurzeln. Das legte dann den Grundstein auch für Luther, dass er überhaupt die Bibelübersetzung möglich machen konnte. Ja, und in diese Zeit des Mittelalters, in diese vielleicht nicht, auf jeden Fall nicht so schnelllebige Zeit wie unsere, aber diese Zeiten voller Neuem, da hinein geboren wird, im Jahr 1181 oder 82, man weiß es nicht so ganz genau, Giovanni Bernardone. Sein voller Name lautet Giovanni di Pietro di Bernardone. Sein Vater war ein erfolgreicher Tuchhändler. Als der kleine Junge, der älteste der Familie, geboren wurde, war er gerade auf Geschäftsreise in Frankreich. Und als er nach Hause kommt, gibt er seinem kleinen Sohn einen Spitznamen. Er nennt ihn Francesco, kleiner Franzose. Und ins Lateinische übertragen heißt das Franziskus. Er wuchs also gleich zweisprachig auch auf, Lateinisch, also Italienisch und Französisch. Ja, Franziskus wuchs im Wohlstand auf. Ich sagte es schon, sein Vater war ein erfolgreicher Tuchhändler und so mangelte ihm an nichts. Ihm standen alle Türe offen, er genoss eine gute Bildung und als ältester Sohn war der Weg vorgezeichnet, natürlich das Geschäft des Vaters zu übernehmen. Und er genießt diese gehobene Stellung und er genießt sie ebenso wie rauschende Feste. Und was ich da so in verschiedenen Stellen überliefert gefunden habe, muss er das sehr, sehr ausgekostet haben. Geld auszugeben, darin war er jedenfalls nicht zimperlich gewesen. Und trotz allem bleibt in ihm irgendetwas unzufrieden. Er träumt zwar immer von Ruhm und Ehre, er will Ritter werden, am liebsten im Zeichen des Kreuzes ins heilige Land ziehen, einfach etwas tun, etwas zeigen, wer er ist. Aber es wird ihm verwehrt. Er zieht trotzdem in den Krieg, als Assisi gegen Perugia kämpft, 1202. Assisi verliert. Er erlebt ein Jahr Kriegsgefangenschaft und Krankheit. Sein Vater kauft ihn frei. Und er versucht es noch einmal, aber er spürt, nein, das ist nicht Gottes Weg für ihn. Es bringt ihn nicht dorthin, dass seine Sehnsucht erfüllt wird. Er sucht weiter. Er sucht nach etwas, was seinem Leben Sinn gibt. Er reist nach Rom und dort mischt er sich unter die Bettler. Irgendwo ist er angewidert vom Geiz der Reichen. Und da erlebt er die Not der Armen und der Kranken. Und er sucht weiter. Wo will Gott ihn gebrauchen? Er beginnt, Kranke zu pflegen. Es ist sogar überliefert, dass er die Eiderwunden der Kranken geküsst hat. Er lebt mit Bettlern. Und dann sitzt er eines Tages in einer zerfallenen Kapelle, San Damiano heißt sie, und dort vernimmt er die Stimme von Jesus: Geh und baue meine Kirche wieder auf. Genau das tut er. Eigenhändig, er packt an, aber später wird ihm dann doch deutlich, dass sich das auf die Kirche bezieht. Die Kirche, die ja schon damals oder die besonders damals so offen war für Macht und für Ansehen und danach gestrebt hat. Und dieses Leben, das er da führt, damit zieht er sich den heftigen Zorn seines Vaters zu. Geld gibt er aus, nicht nur für die Armen, wozu das? Auch verfallene Kirchen steckt er sein Geld hinein und der Vater zerrt ihn vor Gericht und er enterbt ihn. Und Franz, er verzichtet auf alles Erbe und Eigentum. Und zum Zeichen dafür, wie ernst es ihm meint, legt er auf dem Domplatz vor allen Leuten seine gesamte Kleidung ab. Nichts, was er von seinem Vater hat, will er behalten, gar nichts. Er gibt ihm alles zurück. Der Bischof ist von Tränen gerührt, er schließt ihn in die Arme und deckt ihn mit seinem Mantel zu. 1208 oder 1209 kommt dann die endgültige Berufung in einer kleinen Kirche und er hört einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Und von da ab weiß er, was sein Weg ist. Er lebt in bewusster Armut. Er zieht nur eine Kutte an, geht grundsätzlich barfuß, wird Wanderprediger. Er lehnt jeglichen Besitz ab. Und kaum hat er damit begonnen, da schließen sich ihm sofort Brüder an und sind mit ihm unterwegs. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Sie ist nicht mehr aufzuhalten. Da hat etwas begonnen und das geht weiter und weiter und weiter. Die Brüder, die mit ihm zusammen sind, verdienen ihren Lebensunterhalt entweder durch Betteln oder durch handwerkliche Arbeit. Aber sie nehmen kein Geld. Sie nehmen nur das, was sie zum Leben brauchen. Und nach so einigem Hin und Her genehmigt dann der Papst doch, dass eine Bruderschaft sich gründen kann. Nur als dann so eine klösterliche Hierarchie eingeführt werden muss, gibt es dann Probleme. Franziskus hält sich da etwas raus, das ist für ihn ein Problem. Aber die Franziskaner, sie breiten sich aus. 1221, also 6 Jahre, nur 6 Jahre nach der öffentlichen Anerkennung, kommen die Franziskaner schon nach Deutschland. Werden Klöster gegründet in Augsburg, Worms, Speyer, Würzburg, Salzburg, Konstanz, später auch London und Oxford, um nur einige aufzuzählen. 1219 reist Franziskus nach Israel. Er schließt sich einem Kreuzzug an, aber nicht als Soldat, sondern als Friedensstifter. Er predigt vor dem Sultan, aber er muss erleben, es interessiert ihn nicht. Es ändert sich nichts. Es ist bitter für ihn. Aber er predigt weiter. Er dient den Armen, predigt sogar der Natur, dass sie den Schöpfer zu loben soll. Und am 3.10.1226 stirbt er im Alter von etwa 44 Jahren. Er ist da schon blind und von Krankheit gezeichnet. 2 Jahre später wird er heilig gesprochen. So. Jetzt habe ich versucht, in aller Kürze das bewegte Leben des Franz von Assisi Ihnen vor Augen zu stellen. Aber nun kommt die spannende Frage an der Sache. Was nehmen wir denn daraus mit? Wo ermutigt uns sein Leben? Und da sind mir bei der Vorbereitung 3 Punkte wichtig geworden. 3 Punkte, die ich euch heute noch mit auf den Weg geben möchte. Punkt 1. Gott zieht Segenslinien durch die Geschichte. Füge dich dort ein. Es war ja bewegend für mich auch zu lesen, wie schnell diese Bruderschaft gewachsen ist, wie sie Kreise zieht. Wir haben es gehört beim ersten Gottesdienst der Sommerkirche, dass schon Elisabeth von Thüringen durch Franziskus bewegt und ermutigt worden ist. Dieser Franziskus verschwindet nicht in der Geschichte, so wie vielleicht viele andere auch. Sein Leben wird erzählt, wie er Menschen geholfen hat. Und einer seiner Brüder geht sogar fast noch in der Zeit von Franziskus bis nach China und baut dort Gemeinden auf. Sie verschwinden dann wieder. Irgendwo haben sie dort nicht richtig Fuß gefasst. Aber gelebter Glaube schreibt Geschichte. Und wir könnten viele anfügen, wo gelebter Glaube Geschichte schreibt. Wir könnten bei den Aposteln beginnen. Und wir könnten bis zu Bonhoeffer kommen, könnten bei Luther verweilen oder bei Zinzendorf oder wo auch immer. Unser Gott wirkt in dieser Welt. Ja, er wirkt in dieser Welt durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Aber er wirkt vor allem auch durch Menschen. Das ist Gottes Arbeitsstil. Nicht irgendwie schriftlich ein paar Gesetze gegeben und nun macht mal, sondern er zieht Segenslinien durch die Geschichte. Und wenn wir nachdenken, dann kommen wir darauf, auf bedeutende Leute, die da Geschichte geschrieben haben und die bis heute ihre Kirche und auch uns prägen. Ja, die großen Leute, aber auch viele kleine, viele, die in keinem Geschichtsbuch auftauchen. Und nun bitte ich euch einfach mal zu überleben, wo hat gelebter Glaube euch geprägt? Wo hat gelebter Glaube euch in Bewegung gesetzt? Wo habt ihr zum ersten Mal vielleicht ein Zeugnis gehört, das euer Herz bewegt hat? Und es waren wohl bei jedem weniger ein Franziskus, ein Luther, ein Bonhoeffer, vielleicht viel eher die Eltern oder eine betende Oma oder ein Freund, der einfach gesagt hat, komm mal mit in die Junggemeinde, oder der Zeugnis abgelegt hat oder eine Katechetin oder wer auch immer. Gelebter Glaube, da möchte ich euch sagen, reihe dich ein in diese Segenslinien Gottes. Reihe dich ein, dass du darfst Salz der Erde, Licht der Welt sein. Wir haben es vorhin im Evangelium gehört. Ja, das sind diese großen Leute, die vieles bewegt haben, wie dieser Franziskus. Aber das sind auch die vielen Kleinen, die in keinem Geschichtsbuch stehen. Leute wie wir alle miteinander. Gib Zeugnis, bete für die Kinder, für die Enkel, für die Nachbarn. So schreibt Gott Geschichte in dieser Welt. Er schreibt Geschichte durch Menschen, die ihren Glauben leben, die sein Wort weitergeben. Reihe dich ein in diese Menschen, in diese Segenslinien Gottes. Und das Zweite, was mir an Franziskus wichtig geworden ist, er war bereit, sein Leben zu ändern. Ja, er ist ein Beispiel dafür, dass erfülltes Leben nicht davon abhängt, ob nun alle unsere Wünsche erfüllt werden, ob uns die Welt offen steht, sondern ob wir Gottes Plan für uns einnehmen, ob wir nach ihm fragen. Und da ist dann für uns die Frage, auch die Frage für unseren Alltag, für das ja ganz normale, übliche: Was ist die Triebfeder für unseren Alltag? Was ist die Triebfeder für die Gestaltung unseres Lebens? Für die Schwerpunkte, die wir setzen, Tag für Tag? Für die Wege, die wir einschlagen? Franziskus hat einen radikalen Schnitt gemacht für unseren Herrn. Ja, vielleicht haben wir, wo ich es vorhin erzählt habe, tief Luft geholt. Ich glaube, für uns wäre das nur schwer vorstellbar, ohne Geld und nur mit Kutte und dann noch barfuß. Na gut, er hat in Italien gelebt. Aber auch für das Kloster war seine Radikalität nicht einfach. Da brauchte es Orte, da musste das Kloster ja auch Besitz haben, da musste etwas organisiert werden. Daran hat er sich schon zu Lebzeiten geärgert und sich nicht nur Freunde gemacht. Und auch unser Herr verlangt das nicht von jedem, dass wir so radikal sind, aber dass wir fragen, zum Beispiel, Herr, Wie ist das mit meinem Geld? Wir müssen ja nicht gleich in Armut leben, aber ich finde in der Bibel genügend Stellen, wo es uns heißt, dass da ein Segen darauf liegt, den zehnten Teil Gott zu geben. Einfach als Zeichen zu sagen, ich hab's von dir empfangen, ich geb's dir wieder. Und ich kann das bestätigen, dass da Segen drauf liegt, könnte da von Versorgungswundern erzählen, als wir eine ganze Weile, bevor ich im Dienst war, von Sozialhilfe gelebt haben mit unseren vier Kindern, weil mein Mann zu wenig verdient hat. Da haben wir so vieles erfahren, wenn wir gesagt haben, ja Herr, wir geben unseren zehnten Teil in deine Hand. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wo wir auf Zeit verzichten, weil uns vielleicht Gott braucht, in der Gemeinde oder woanders für Menschen oder wo auch immer. Er segnet das und er fügt uns damit ein in die Segenslinien, die er durch die Geschichte schreibt, dort, wo wir Glauben leben und danach fragen. Die Frage an uns, bin ich bereit, mein Leben nach ihm und ganz nach ihm auszurichten? Und das Dritte, was mir da wichtig ist, das hängt ganz eng mit dem zusammen, das ist die Frage, wo spricht Gottes Wort in unsere Zeit? Nicht nur zu uns persönlich, sondern unsere Zeit. Wo braucht unsere Gesellschaft das Zeugnis von uns Christen? Eine Frage, über die es sich lohnt, nachzudenken. Franziskus erstand in einer Gesellschaft, wo es viele Arme gab. Eben kein Bürgergeld oder was auch immer. Zwar eine christliche Gesellschaft, aber die an vielen Stellen mehr mit sich selbst beschäftigt war als mit anderen, denen der Aufschwung wichtiger war. Er war auf der einen Seite, wurde durch die Kreuzzüge und die Pilgerkrankheiten eingeschleppt, die Not lag vor der Haustür. Auf der anderen Seite hat sich gerade darum niemand gekümmert, denn es gab neue Möglichkeiten durch Handel und so weiter. Und die Reichen wurden immer mehr. Und Franziskus hört Gottes Wort. Und es spricht in die damalige Zeit, dort, wo das Problem am größten war. Und es hat eine ganze Gegenbewegung ausgelöst durch Menschen, so wie Franziskus. Elisabeth von Thüringen, wir haben von ihr gehört, und andere Bettelorden. Christen, die wirklich ihren Glauben gelebt haben und gesagt haben, Leute, so geht es nicht weiter. Und da dürfen wir uns fragen, wo spricht Gottes Wort in unserer Zeit? Ja, Arme gibt es auch. Obdachlose, sie sind eher in den Städten, viel Armut in Afrika, aber es hat sich ja bei uns auch Hilfsorganisationen etabliert und meistens geben wir nur unsere Spenden. Vor der Haustür ist es, ich will nicht sagen nicht, aber zumindest nicht so krass. Und da ist durch Christen auch nicht und vor allem auch durch Franziskus und die ganze Bewegung viel Sensibilität da. Auch Kriege haben wir schockiert, aber irgendwie, also mir geht es da so, ich stehe da hilflos daneben und kann immer nur meine Hände falten. Aber mir fällt da ein anderer Krieg ein, der bei uns tobt. Ich will ihn mal den Krieg der Worte nennen. Da fällt mir ein Beispiel oder ein Wort aus Epheser 4 ein. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Wie ist das, darf Gottes Wort in unsere Zeit, in unsere Kirche hineinsprechen, ob Worte wie diese in unseren Alltag sprechen dürfen, oder machen wir es mit unseren Worten wie alle anderen auch, machen Menschen nieder, na die Kirche, die EKD, was die wieder macht, die Politiker, alles Verbrecher und die, die anderer Meinung sind, sowieso. Vielleicht trifft auch Gottes Wort unseren Alltag. Und wir beginnen mitten in unserer Gesellschaft etwas Neues. Worte, die Segen bringen denen, die es hören. Gottes Wort hat immer in die Zeiten gesprochen. Die Zeit von Franziskus, der spricht auch zu uns und in unsere Zeit. Aber wenn gelebter Glaube unseren Alltag prägt, dann werden wir miteinander vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern stehen wie ein Franziskus oder wie Elisabeth von Thüringen oder wie Bonhoeffer. Da werden wir vielleicht auch nicht in Aserbaidschan landen wie Carsten und Elisabeth Hertel. Aber eins weiß ich, dann, wenn wir unseren Glauben im Alltag leben, dann wird uns unser Gott einfügen in seine Segenslinien. Dann wird er mit uns Menschen gehen und er wird auch uns gebrauchen, vielleicht an kleinen Stellen, aber er wird uns gebrauchen, um auf dieser Erde sein Reich zu bauen. Also, ihr Lieben, Ohren auf, dass Jesus in unser Leben hineinsprechen kann. Ohren auf und fragen: Herr, wo brauchst du mich? Wohin schickst du mich als Salz der Erde, als Licht der Welt? Wo brauchst du uns, ihr Lieben? Ohren auf, wenn Jesus redet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.